Hey, hallo zusammen und auch von meiner Seite willkommen zu dem Gottesdienst. Wir haben letzte Woche eine Serie abgeschlossen, meine Wahrheit, deine Wahrheit, die Wahrheit. Und nächste Woche fangen wir eine neue, spannende Serie an. Aber für heute haben wir gedacht, wir schauen uns an, was wir von den letzten 2 Jahren gelernt haben. Und eigentlich könnten wir eine ganze Predigtserie daraus machen, auch nur aus dem Thema. Weil es gibt so viele Aspekte von dem. Aber wir schauen heute einfach auf 2 ganz simple Sachen, wo ich glaube, wo wir glauben, als Church mehr Gewicht, mehr Bedeutung bekommen haben. Und die Predigt heute heisst «Im Tempel und am Tisch». Aber zuerst ein paar Gedanken als Intro. Wir sind gerade am rauskommen aus der Corona-Krise. Und für ein paar Tage hat es so ausgesehen, als ob wir in die Normalität zurückkehren würden. Und ein paar Tage später befindet sich Europa in einem Krieg oder fast die ganze Welt in einem Krieg. Mit möglichen Auswirkungen, die ich persönlich eigentlich nie gedacht habe, dass ich sie jemals, wenn auch von Distanz, würde erleben. Ich habe sogar diese Woche einen Post gesehen auf Instagram, auf einem Instagram-Konto vom BAG gesehen, wo es gestanden ist, bitte nehmen Sie keine Jodtabletten ohne Anordnung von den Behörden. Krass, oder? Weil es so viele Leute gegeben hat in der Schweiz, die Angst hatten, dass ein Atomkrieg ausbrechen würde. Und sie haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Und ein paar Leute haben auch von Jodtabletten nehmen. Krass. Was heisst das? Wir kommen aus einer Krise raus. Und wir laufen direkt in die neue Krise hinein. Und vielleicht hast du einfach gedacht, hey, ich wollte einfach mein Leben zurückhaben von Februar 2020, wo es noch keine Pandemie gegeben hat, wo es noch keinen Krieg in Europa gegeben hat, wo alles normal war. Wann kommt wieder die normale Zeit? Wann hören die Krisen auf in unserem Leben? Und so eine Aussage, so eine Frage ist eigentlich total berechtigt und auch total verständlich. Aber wir dürfen nicht von Angst getrieben werden. Weil Angst ist kein guter Ratgeber. Diese Woche habe ich einen Artikel gelesen in der NZZ oder eigentlich wiedergefunden aus dem Jahr 2018, wo es steht, dass es in der Geschichte der Menschheit keine Epoche gibt, wo es keine Krise gibt. Zumindest so weit, wie man in die Vergangenheit recherchieren kann. Und eine Krise wird definiert als ein Wendepunkt oder ein heikler Moment, wo sich eine Situation so dramatisch zuspitzt, dass es entweder einen Untergang gibt oder es gibt eine Lösung von einem Problem. Es gibt laut dem Artikel keinen Normalbetrieb der Menschheit. Es gibt zu jeder Zeit irgendwo auf dieser Welt irgendeine Krise. Und wenn sie nicht extern ist, wenn es nicht externe Umstände sind, dann ist es sehr wahrscheinlich eine persönliche Krise, die wir erleben in unserer Familie, in uns selber oder mit unseren Freunden. Und ich möchte nicht sagen, dass eine Krise oder ein Krieg normal ist oder normal sollte sein und dass wir uns einfach damit abfinden müssen. Aber Tatsache ist, dass es immer etwas wird geben, manchmal gross, manchmal klein, wo wird versuchen, deine Freude am Leben oder deinen Frieden wegzurauben. Und ich rede primär heute zu Leuten, die in der Schweiz wohnen, leben, die eine ganz andere Realität gerade leben, als die Leute, die ein paar tausend Kilometer in der Ukraine gerade leben. Das ist ganz eine andere Realität. Und trotzdem, die Corona-Krise und was auch immer in den nächsten paar Wochen oder Monaten in Europa passiert, hat uns und wird uns auch in verschiedenen Arten beeinflussen. Im Psalm 112 lesen wir von einer Person, die nicht von Angst getrieben ist, sondern wo Gott vertraut. Psalm 112, 7-8. Seit er fürchtet, oder diese Person, fürchtet sich nicht vor schlechten Nachrichten. Sein Herz ist voller Zuversicht, denn er vertraut dem Herrn. Er lässt sich nicht erschüttern und hat keine Angst, denn er weiß, dass er über seine Feinde triumphieren wird. Über seine Feinde oder über die Krise oder Umstände wird siegen, sagt die Stelle. Und er hat keine Angst vor schlechten Nachrichten, weil er Gott vertraut. Wie cool, wie stark ist das, so zu sein. Und ich glaube, zumindest in allem, was passiert, in allen Nachrichten, die wir in der letzten Zeit gehört haben, und zumindest in allem, was gerade jetzt passiert, sind wir berufen, Church, solche Leute sein, die zuversichtlich sind, dass Gottes Hand darüber ist, dass Gott unter Kontrolle ist, dass Gott die ganze Situation unter Kontrolle hat und dass Gott jede Situation zum Guten kann wenden und auch wird wenden. Jetzt zur Frage, was können wir von den letzten 2 Jahren lernen? Und es gibt etwas auch Natürliches, wenn wir einfach verdrängen wollen, was die letzten 2 Jahre mit uns gemacht haben. Oder vergessen. Und einfach vorwärts schauen in die Zukunft, auch wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt als nächstes. Aber es gibt auch eine Kraft, wenn wir Pause drücken und darüber reflektieren, was die letzten 2 Jahre mit uns gemacht hat. Und ich lade auch dich persönlich ein, dass du vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen dir Zeit nimmst, um wirklich darüber zu reflektieren, was die letzten 2 Jahre mit dir persönlich gemacht haben. Und da gebe ich dir einfach ein paar Punkte oder ein paar Fragen, die du kannst brauchen, um über diese Zeit zu reflektieren. Weil man kann sagen, dass als erstes alle bewegt worden sind in dieser Zeit. Und einige sind sogar verändert worden, einige stark beeinflusst von allem, was in unserer Welt passiert ist und von den Medien auch verkauft worden ist. Und die Frage ist da, bist du zum Positiven bewegt worden? Bist du positiv verändert worden oder hat dich die Zeit negativ beeinflusst? Ich mag mich gut erinnern, etwa 4 Wochen nachdem dass wir als Church alles müssen auf online umstellen und online Gottesdienste gemacht haben, am Anfang. Wir sind an einem Sonntag den Online-Gottesdienst am Schauen gewesen, als Familie. Und ich habe gedacht, hey, wie cool ist das? So super, oder? Da muss niemand etwas aufstellen. Niemand muss früher dort sein, vor Ort, in einer Location. Wir können einfach da sein, im Pyjama, vor dem Fernseher und den Online-Gottesdienst schauen. Ist super. Und ein paar Sekunden später musste ich sagen, hey, nein, wie krass schnell können sich Verhaltensmuster wieder verändern, die wir über Jahrzehnte vielleicht etabliert haben. Oder? Und an dem Tag, weiss ich noch, meine Frau und ich, wir haben eine Entscheidung getroffen, wo wir gesagt haben, hey, das darf nicht das neue Normal sein. Das darf es nicht sein für unsere Familie. Für uns persönlich, das ist nur vorübergehend und die Zeit, die wir jetzt erleben, hat ein Enddatum. Und es hat aber eine bewusste Entscheidung von meiner Frau und von mir, von uns zusammen, gebraucht, um wirklich vorwärts zu gehen. Und alle von uns sind irgendwie bewegt worden, verändert worden in dieser Zeit. Die Frage ist, haben wir positive oder negative Verhaltensmuster entwickelt? Und in welche Richtung hat dich die Zeit bewegt? Man kann auch sagen, dass wir alle herausgefordert worden sind als Zweites. Einige mehr, einige weniger. Einige sind vielleicht sogar überfordert worden in dieser Zeit. Weil wir lieben, die Kontrolle zu haben über jede Situation. Und wenn diese Zeit uns etwas geklärt hat oder gezeigt hat, ist es, dass wir nur wenig können unter Kontrolle haben. Einige Leute, die wir kennen, die uns nahe sind, haben Jobs verloren, haben sich beruflich neu orientieren, haben neue Jobs müssen suchen. Einige von denen haben das extrem gut gemeistert. Sie verdienen jetzt sogar mehr als das, was sie vor der Pandemie verdient haben. Anderen geht es vielleicht nicht unbedingt so gut. Und auch wenn die Zeit dich nicht so persönlich stark betroffen hat, du kennst bestimmt Leute, die wirklich betroffen gewesen sind von dieser Zeit. Also wie hat dich denn die Herausforderung beeinflusst? Hat uns die Zeit etwas über Glauben und Vertrauen gezeigt? Und vor allem, wie wir das Ungewisse können oder sollen umarmen? Du kannst dir für das für dich überlegen. Und wir können auch sagen, dass wir alle offenbart worden sind. Wir alle sind offenbart worden. Das heisst, wir haben uns auch ein Stück näher kennengelernt. Uns selber. Die gute Seite, aber auch vielleicht die nicht ganz so gute Seite. Die Seite von uns, die wir vielleicht verdrängt haben. Oder vielleicht gedacht haben, hey, die Seite von uns haben wir schon längstens überwunden. Ich glaube, wenn dein Umfeld, deine Gewohnheiten praktisch inexistent werden oder sich stark verändern, wenn niemand da ist, wenn niemand da ist, der dir zulässt, wenn du fast keine Leute triffst, dann finden wir uns selber. Und zwar finden wir das, wo wir wirklich sind. Und ich glaube, die Frage ist, was ist denn von dir offenbart worden? Was hast du in dir selber gefunden, in dir rein? Dass dein Leben auf einem Felsen gebaut ist? Oder dass dein Leben weggeblasen kann werden, wenn der erste Sturm kommt? Dass du tiefe Wurzeln hast in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, vielleicht auch in der Church? Oder dass es auch sehr einfach wäre, dich zu entwurzeln, dich wegzunehmen? Dass du wirklich Gott vertraust, dass du ein tiefes Vertrauen in Gott hast, auch wenn du vielleicht nicht alles verstehst, was gerade vor dir abgeht, oder dass du mehr in den Umständen oder in deiner eigenen Kraft vertraust als in Gott. Das sind gute, vielleicht auch tiefe Fragen. Der C.S. Lewis, das ist ein bekannter Schriftsteller, unter anderem auch der Autor von Narnia, der hat ganz einen interessanten Aufsatz geschrieben im 1948. Und zwar über die Atombombe. Und ich glaube, man kann es auch teilweise zu unserer Zeit oder zu verschiedenen Krisensituationen übertragen. Da ist einfach ein Zitat aus dem Aufsatz. In gewisser Weise nehmen wir die Atombombe, du kannst das ersetzen durch die Krise, viel zu wichtig. Wie sollen wir in einem Atomzeitalter oder in einer Krise leben? Ich bin versucht zu antworten, na, so wie sie im 16. Jahrhundert gelebt hätten, als die Pest fast jedes Jahr die Stadt London heimsuchte, oder wie sie im Wikingerzeitalter gelebt hätten, als Räuber aus Skandinavien jede Nacht bei uns landeten und ihnen die Kelle durchschneiden konnten, oder so wie sie bereits jetzt im Zeitalter von Krebs, Syphilis, Lähmung, Terroranschlägen, Flugunglücken und Autounfällen leben. Das Erste, was wir tun müssen, ist, uns zusammenzureißen. Wenn diese Atombombe oder diese Krise uns zerstört, dann soll sie uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle und gütig Dinge tun. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Musik hören, die Kinder ballen, Sport treiben oder mit unseren Freunden bei einem Shoppen oder bei einem Bier plaudern. Wir sollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe oder über die Krise nachdenken. Die Bombe mag unseren Körper zerstören, unseren Geist darf sie nicht beherrschen. Amen. So gut, oder? Und viele Leute haben leider auch das Zitat in der Corona-Zeit vom C.S. Lewis leider missbraucht und gesagt, ja, der C.S. Lewis wäre sicher gegen die Massnahmen gewesen und so weiter. Aber das ist überhaupt nicht sein Punkt gewesen. Der Punkt, den er wollte bringen, ist, dass es eine Angst gibt vor einer realen Gefahr. Die Angst vor einer Krise. Und wie wir in so einer Zeit, wo es eine reale Gefahr gibt, sollen leben. Und darum sind auch die Worte auch relevant für uns heute. Und seine Aussage am Schluss führt mich zu der Frage, die ich in den nächsten Minuten wird versuchen zu beantworten. Weil wenn es die Möglichkeit gibt von einer Gefahr, von einer schwierigen Zeit, von einer Krise, dann was wird Gott von uns erwarten? Was wird Gott von uns erwarten? Oder eine andere Frage könnte sein, wo wird Gott uns begegnen? Wo wird Gott uns begegnen? Für uns alle gibt es von den letzten zwei Jahren Sachen, die wir neu lernen müssen. Vielleicht Sachen, die wir verlernen müssen. Vielleicht Sachen, die wir sagen, hey, das werden wir vergessen. Das machen wir nicht mehr. Auch je nachdem, was dein Resultat ist aus einer Reflexion von den letzten zwei Jahren. Vielleicht sagst du, hey, es gibt Sachen, ja, ich muss an diesem Punkt muss ich mehr arbeiten. Oder ich habe gemerkt, an diesem Punkt bin ich so persönlich betroffen, ich muss herausfinden, warum das so war. Und ich glaube, eine Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach zu geben. Wo würde uns Gott begegnen? Weil es gibt ja so viele Seasons im Leben. Es gibt verschiedene Antworten. Und alles anzuschauen, würde einfach den Rahmen von dieser Predigt sprengen. Aber die Antwort für heute ist total simpel. Und ich glaube, wir als Church haben wirklich auch etwas Simples wieder entdeckt. Einfach eine Einfachheit von unserem Glaubensleben. Und ich könnte es zusammenfassen in einem Satz, und zwar, dass Gott uns möchte begegnen im Tempel und am Tisch. Darum heisst die Message im Tempel und am Tisch. Und ich glaube, er erwartet, dass wir, was auch immer passiert in unserem Leben, kommen, was es wolle, dass wir im Tempel und am Tisch, dass wir uns dort an diesen zwei Orten befinden und dass er uns dort begegnen kann. Der erste Punkt für heute ist, Gott möchte uns im Tempel begegnen. Gott möchte uns im Tempel begegnen, in der Church. Konkret im Gottesdienst. Und ja, du kannst sagen, und das glaube ich auch, das glauben wir als Church, Gott ist omnipräsent, er ist allgegenwärtig. Er kann uns im Wald begegnen, am Strand, in den Bergen, an einer Party sogar, daheim, wo immer wir sind. Er kann uns überall begegnen. Aber es gibt auch die Tatsache, dass wir berufen sind, im Tempel, im Gottesdienst, Gott zu begegnen. Gott ist überall. Und das bedeutet auch, dass Gott jetzt gerade da ist. In dem Gottesdienst. Online. Ist präsent in Luzern, in der Microchurch. Jetzt gerade. Und wir dürfen ihn jetzt gerade erleben. Oder vielleicht sogar neu erleben. Hebräer 10, 24 bis 25 sagt Folgendes. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und der Brief ist an eine Church geschrieben worden, die gerade verfolgt war. Wo gerade einen krassen Umstand erlebt hat. Wirklich krasse Umstände. Wo sie wirklich Angst hatten über ihr Leben. Werde ich noch leben, wenn ich mich treffe mit anderen Christen? Das sind ganz, ganz andere Realitäten als das, was wir in der Schweiz erleben. Ich habe von Pastoren, Leitern von Kirchen gehört, die jetzt gerade in der Ukraine sind und in der Ukraine leben, die sagen, hey, ich möchte das Land, mein Land, nicht verlassen. Ich werde da bleiben, ich werde da Church bauen, ich werde Kirche sein für die Menschen, die gerade jetzt vor Ort uns brauchen. Und sie probieren zusammenzukommen, vor Ort, physisch, vielleicht in Gruppen, aber gleich vor Ort, physisch, mitten in den krassen Umständen, die sie gerade erleben. Das ist sehr, sehr krass. Ich glaube, das können wir uns in der Schweiz gar nicht vorstellen. Aber gleichzeitig ist das so inspirierend, oder? Ich glaube, es ist notwendig, Church, es ist lebensnotwendig, dass wir zurück oder überhaupt zum Rhythmus kommen, zurückkommen von zusammenkommen am Sonntag. Zusammenkommen am Sonntag. Es ist nicht selbstverständlich, Church, dass wir uns treffen dürfen. Ich glaube, hoffentlich haben wir das gemerkt nach dieser Zeit. Hoffentlich ist es Verlangen in dir gestiegen, wo du sagst, hey, ich möchte Gott erleben im Gottesdienst. Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich, in den Tempel zu gehen, wie der David gesagt hat. Ich kann es kaum erwarten, Gott mit anderen Leuten zu erleben im Gottesdienst. Oder ich möchte überhaupt den Gott einfach kennenlernen. Oder vielleicht neu kennenlernen. Online ist super. Okay, das ist nicht ein Rant gegen Online-Gottesdienst oder so. Dank dem Online-Gottesdienst können wir überhaupt in Luzern starten. Aber auch dort treffen sich Leute in einem Raum zusammen, als Gruppe von Leuten. Wenn ich keine andere Wahl hätte, keine andere Möglichkeit, wenn es für mich unmöglich wäre, wegen Arbeiten oder wegen anderen Umständen in eine Church zu fahren, in eine Church zu gehen, hey, dann würde ich sicher auch online schauen. Aber das soll eher eine Ausnahme bleiben. Es gibt eine enorme Kraft, wenn wir Gott gemeinsam mit anderen Menschen, mit unseren Stimmen, mit unseren Händen loben und preisen. Auch wenn wir zusammen beten. Auch wenn wir das Predigen vom Wort als Gruppe hören. Das können wir allein machen, daheim, klar. Aber wir müssen uns wieder daran gewöhnen, das zusammen mit anderen Menschen vor Ort, an einem gleichen Ort zu machen. Wir erheben Gottes Namen zusammen, als Gruppe, als Church. Wir beten zu ihm, wir hören, wie das Wort predigt wird. Und was passiert dann? Glaube kommt vom Hören vom Wort. Glaube wird gebaut. Und Glaube wird gebaut und es sind viele Leute zusammen. Glaube kommt zusammen. Wird kombiniert. Und das ermutigt uns als Christen. Aber es deklariert auch öffentlich, dass wir zu Jesus gehören. Weil unser Glaubensleben soll nicht nur individuell gelebt werden. Es gibt einen grossen Teil, den wir individuell machen sollen. Christliche Disziplin und so weiter, beten, Gottes Wort lesen. Aber Vor allem muss unser Glaube als Gemeinschaft ausgedrückt werden. In der Bibel wird die Kirche immer wieder mit Bildern beschrieben, wie ein Körper oder eine Nation, ein Volk oder ein Haus. Sachen, die nicht nur ein Teil oder ein Individuum kann sein. Wir haben es vorher gerade im Hebräerbrief gelesen. Wir sind füreinander verantwortlich und wir sollen uns einander ermutigen. Wir sind nicht allein. Das müssen wir uns nach dieser Zeit immer wieder zu uns sagen. Hey, wir sind nicht allein. Wir sind nicht gemacht, um allein durchs Leben zu gehen. Wir brauchen alle Ermutigung, immer wieder. Und wir alle sind auch beauftragt, andere Leute zu ermutigen. Und darum braucht es den Tempel, wo uns Gott möchte begegnen und wo wir Gott immer wieder dürfen begegnen als sein Volk, als seine Familie. Der Tempel gibt uns aber auch etwas Größeres als uns selber. Es gibt uns eine größere Absicht. Die letzten 2 Jahre haben uns gezeigt, dass es mehr braucht als einfach nur uns und unsere eigenen 4 Wände und vielleicht 1, 2 Hobbys. Du brauchst etwas, das dir immer wieder Vision gibt und Orientierung gibt in deinem Leben. Die Frage ist, was baust du in deinem Leben, das dir Vision und Orientierung gibt oder das bedeutsam ist, nicht nur für dich, aber für andere auch? Jesus hat seine Jünger mal gefragt, hey, wer denkt ihr, dass ich bin? Es ist egal jetzt für einen Moment, was andere denken, aber was denken ihr Jünger, meine Freunde, wer bin ich? Und dann hat der Petrus gesagt, du bist der Messias, du bist der Sohn von Gott, du bist der Retter. Und Jesus hat geantwortet auf ihn in Matthäus 16, 18. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Man kann vieles bauen, aber nicht viel wird für immer standhaft bleiben. Nicht viel hat die gleiche Kraft wie eine Kirche, die Jesus baut. Darum ist es das Beste, was wir machen können, mitzuhelfen oder das mitzuhelfen zu bauen, wo nicht einmal das tote Reich wird können mit seiner ganzen Macht jemals zerstören. Jesus sagt, er baut seine Gemeinde, seine Church und wir dürfen seine Hände und Füße, sie und Kirche bauen, dort wo wir sind. Da werden Gaben und Talente entdeckt und entwickelt und eingesetzt für Gottes Reich. Warum? Um Vision und Orientierung zu geben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo manchmal orientierungslos durchs Leben geht und blind durchs Leben geht. Und uns, um unser Umfeld zu segnen, um einen Unterschied zu machen. Dort, wo wir leben, dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir in die Schule oder an die Uni gehen. Und wenn das alles neu für dich ist, wenn du das alles zum ersten Mal hörst, hey, meine Einladung an dich ist einfach, komm und schau. Komm und schau, wie gut Gott ist. Komm und schau, wie du persönlich und kraftvoll Gott persönlich kannst erleben, zusammen mit anderen Leuten in meinem Gottesdienst. Und ich bin überzeugt, du wirst es nicht bereuen. Gott möchte uns im Tempel begegnen, egal wie nah oder wie fern dass wir denken, dass wir von ihm sind. Und der zweite Punkt, das ist der letzte Punkt für heute, ist, Gott möchte uns am Tisch begegnen. Am Tisch. In dem, dass wir Gemeinschaft mit anderen Leuten erleben. Und wir brauchen etwas Größeres als uns selber, wo wir ermutigt werden, wo Glaube gebaut wird, wo wir dienen dürfen, wo wir Vision bekommen. Aber das ist nicht genug. Wir brauchen auch einen Tisch, wo wir zusammen mit Freunden können essen, können trinken, reden, können brüllen. Wir brauchen den Tempel und den Tisch. Und Gott möchte uns auch am Tisch begegnen. Das sehen wir am Leben von Jesus. Ein Tisch oder eine Mahlzeit. Freunde waren zentral in seinem Dienst. Er ist vom Tempel zum Tisch gegangen, vom Tisch zum Tempel gegangen. Lukas 7, 34, 35 steht folgendes, sagt folgendes, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann und das sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer dieser Freund, der Zolleinnehmer und Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes recht, das zeigt sich an all denen, die sie angenommen haben. Die religiösen Leiter damals haben über Jesus gesagt, er sei nur am Essen und am Trinken. Aber hey, durch das hat sich Gottes Weisheit gezeigt, hat sich Gottes Kraft gezeigt. Das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, ist die Verwandlung vom Wasser in Wein. An einem Hochzeitsfest. Das Letzte, was er gemacht hat, bevor er gekreuzigt worden ist, ist das letzte Abendmahl gewesen. Oder einfacher gesagt, Essen mit Freunden. Zeit mit seinen Freunden verbringen. Und nach seiner Auferstehung, das Erste, was er macht, ist mit seinen Jüngern essen. Ich glaube, Church, es ist am Tisch, wo Glaube real wird. Das haben wir wahrscheinlich gemerkt in den letzten 2 Jahren. Wo wir merken, an Gottes Glauben heisst nicht wirklich eine Liste zu haben, von was wir dürfen machen und was wir nicht dürfen machen. Weil ohne den Tisch, ohne die Gemeinschaft, ohne Freundschaft, bleibt der Glaube oberflächlich, gesetzlich, bleibt ohne Freunde, ohne Freude am Leben, bleibt ohne tiefe Wurzeln. Der Tisch ist der Ort, wo mir das, was am Sonntag passiert ist, wo wir bauen am Sonntag, wo wir hören, wo wir erleben am Sonntag, der Tisch ist der Ort, wo das vertieft wird, wo das gelebt wird. Am Tisch merken wir erst, dass es im Glauben darum geht, wer wir sind und mit wem dass wir unterwegs sind. In Matthäus Kapitel 9, es kommt nicht auf den Screen, aber wir lesen, dass Jesus mit sogenannten Sündern am Tisch gesessen ist und gegessen hat. Damals, mehr als heute, war das ein Zeichen von Annahme. Und darum war es für die religiösen Leiter so unerhört gewesen, dass Jesus das gemacht hat mit Sündern. Es ist am Tisch, wo Jesus an Matthäus sagt, folge mir. Matthäus war ein kompletter Aussenseiter. Er war ein Zollinnehmer. Leute haben ihn gehasst, weil er Geld von seinem eigenen Volk eingenommen hat und Einkommen auch für sich selber generiert hat. Aber Jesus zeigt ihm, wie Liebe praktisch aussieht. Am Tisch. Am Tisch werden fremde Leute zu Freunden. Und es werden Freunde zu Familie. Eine wichtige Frage für uns heute ist, an welchem Tisch sitzt du und wer sitzt an unserem Tisch? Weil die letzten 2 Jahre haben unseren Tisch, unsere Freundschaften, die Art und Weise, wie wir leben, mit anderen teilen, auch stark beeinflusst. Und ich glaube, es ist jetzt die höchste Zeit, nach allem, was passiert ist, dass der Tisch wieder zentral wird in unserem Leben. Dass wir unsere Wohnungen und Häuser aufmachen für Menschen, für Leute. Dass wir wieder anfangen, Gemeinschaft mit einem feinen Essen oder bei einer guten Flasche Wein zu pflegen. Der Tisch kann zum persönlichsten Ort werden in unserem Umfeld, wo wir Freunde einladen, Teil von unserem Leben zu werden, Familie zu werden. Ich finde es so kraftvoll, dass Jesus seine Jünger Familie genannt hat. Sie waren seine Extended Family. Sie waren seine neue Familie. Und er hat sein letztes Abendmahl genommen, seine letzte Mahlzeit hat er mit ihnen, mit seinen Jüngern genommen, mit allen, die er persönlich eingeladen hat, seine Freunde zu sein. Mit allen, die mit ihm unterwegs waren, über 3 Jahre. Und das ist für mich ein Bild, dass Jesus auch uns heute einlädt, Platz an seinem Tisch zu nehmen. Das ist die grösste Offenbarung vom Tisch. Jeder, der möchte, jeder, der will, kann mit ihm, mit Jesus am Tisch, an seinem Tisch sitzen. In der Offenbarung 3,20 steht Folgendes. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Die Frage ist, hören wir es? Hören wir seine Stimme? Machen wir auf, sodass er reinkommt in unser Leben und mit uns am Tisch sitzt? Weil die Einladung ist da. Was haben wir aus dieser Zeit gelernt? Jesus möchte uns im Tempel und am Tisch begegnen. Was ist von dieser Zeit geblieben? Nichts Neues. Das Leben geht weiter. Aber ich glaube, es ist einfach vieles simpler geworden. Ich glaube, wir müssen die Einfachheit und gleichzeitig auch die Kraft vom Tempel und vom Tisch wieder für uns entdecken oder gewinnen sogar. Egal wenn die nächste Krise in die Schweiz kommt, egal was in Europa in den nächsten Wochen oder Monaten passiert, es gibt Gewohnheiten, die wir jetzt schon etablieren können und Wahrheiten, die sich nicht verändern und die wir neu entdecken für uns. Gott möchte uns im Tempel und am Tisch begegnen. Also lassen uns nicht von Angst getrieben werden, sondern Gott vertrauen, Gott suchen, etwas bauen, das Ewigkeitswert hat. Das ist Church. Lass uns leben, mit anderen teilen, das Leben geniessen, mit Freunden, wo auch immer wir sind und was auch immer passiert. Und hey, wenn es dir möglich ist, du kannst einfach aufstehen und ich werde für uns alle beten. Vater im Himmel, danke, dass du der gleiche bist, durch alle Zeiten. Egal, was passiert in uns selber oder in den externen Umständen um uns herum, du bleibst für immer der gleiche, gleich kraftvoll, gleich machtvoll. Und Vater, wir danken dir, dass du uns eine Einladung machst, uns zu begegnen, immer wieder. Wo auch immer das wir sind, wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, im Wald sind, im Auto sind, am Arbeiten sind. Aber auch, dass es eine Kraft hat, wenn wir im Tempel sind, im Gottesdienst, dich erleben. Auch dort möchtest du auch uns erleben, uns begegnen. Wenn wir zu dir, wenn wir vor dir kommen, wenn wir zu dir singen, wenn wir unsere Stimmen erheben. Vater, lass einfach die Begegnungen stark sein und real sein und persönlich sein. Und das Gleiche beten wir auch für den Tisch. Dass wir Freunde finden können. Dass wir einen Tisch finden können, wo wir wirklich Freundschaften bauen, Gemeinschaft bauen und auch dich dort erleben. Du möchtest uns auch dort begegnen, indem wir Gemeinschaft pflegen mit anderen Leuten. Vater, danke, dass du uns getragen hast durch die Zeit, durch die letzten 2 Jahre. Und wir freuen uns auf alles, was in der Zukunft für uns parat liegt. In deinem Namen beten wir. Amen.